Da sind wir genau bei dem Punkt, weswegen wir ja jetzt so ein bisschen Me-Time machen voneinander. Mhm. Nämlich die Kinder aus dem Haus, die Rolle der Mutter, Versorgenden, Vater, Versorger. Einheit hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt sind wir wieder so das Paar, mit dem, als dass wir mal gestartet sind. Und dieses, wer will ich denn jetzt eigentlich sein oder wer bin ich jetzt in diesem dritten Lebensdrittel, das ja heißt, die Kinder aus dem Haus, ich werde irgendwann mein Buch da veröffentlichen, ich arbeite, aber was bin ich denn wirklich und was will ich denn?
Ich bin so froh und glücklich für dich, dass du in deine Autonomie finden wirst, weil du da reinfinden musst und in Chancen denken, in Lösungen denken. Und ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten Wochen noch zusammengeblieben wären, das wäre nicht gut geendet.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die beiden Mutmacher, Hajo und Suse Schumacher. Und wir melden uns mit dem Kettensägen Tango Folge 7 aus Santiago de Chile.
Ja, hola, Senoras und Senoritas und Senores. Wir sind schon ein paar Tage hier. Wir waren in Buenos Aires, das war die letzte große Stadt. Dann war ein großer Block Patagonienland und so weiter. Mal so allererster Städtevergleich. Buenos Aires gegen Santiago de Chile.
Ich finde Santiago de Chile rauer ein bisschen, jünger, bunter. Ich fühle mich hier eigentlich wohler als in Buenos Aires.
Ein bisschen weniger europäisch. Ich finde es ein bisschen latinoiger.
Ja, oder indigener auch.
Die jungen Menschen sehen mir hier ein bisschen punkiger aus.
Die erinnern mich an Berliner.
Ja, es hat ein bisschen was von Kreuzberg. Man geht durch die Parks und es wird viel gekifft. Ja, und wenn wir hier mit Santiago fertig sind, dann, haltet euch fest, machen wir etwas, das ist uns so, naja, zugeflogen, mehr oder weniger. Wir werden uns trennen.
Genau. Wir werden uns trennen, aber nur auf Zeit. Also, ja, so ich habe jetzt keinen Herzinfarkt gekriegt. Nein, nur auf Zeit.
Um die 2 Wochen.
Aber mit großer Spannung.
Mit großer Spannung, wie es dazu kam und wie wir das organisiert haben oder wie wir das organisieren werden, wissen wir eigentlich selber noch gar nicht so ganz genau. Wir wissen aber, dass es uns beiden gut tun wird.
Ja.
So, jetzt zu Chile. Weißt du, wer Gabriel Boric Font ist?
Nein, ist mir noch nicht begegnet.
Er ist 1986 geboren. Er ist ein chilenischer Politiker und gerade mal hier der Regierungschef. Seit 2 Jahren im Amt.
Das erinnert mich an so manch anderen jungen Regierungschef. Zum Beispiel gab es auch mal so einen österreichischen.
Der Nachfolger von Macron, den er da aufgebaut hat, ist ja auch so ein Jungspund.
Wollte ich gerade sagen, ja.
So, und dann mal gucken. Und er kommt tatsächlich aus dem tiefsten Patagonien, nämlich aus Punta Arenas, ganz unten, wo es übergeht nach Feuerland, wo wir waren. Und er hat kroatische und katalanische Vorfahren. Und schon wieder sind wir in Europa.
Unglaublich.
Also deswegen Boric, ne? Kroatisch.
Ja.
Und katalanisch, also Barcelona. Ja, und hat die britische Schule in Punta Arenas besucht, dann hier Rechtswissenschaften studiert und hat schnell und heftig Karriere gemacht.
Ja. Wie kommt das?
Naja, ich glaube, das ist wieder mal, das hat uns jedenfalls einer unserer Wanderführer im Nationalpark Torres del Paine erklärt, ein bisschen so wie der verrückte Milei in Argentinien. Mhm. Ein bisschen hat das auch was von Trump, dieses Gefühl der Menschen, boah, was die Letzten da angestellt haben, das war irgendwie nicht so doll. Mhm. Das ist jetzt zwar eine ziemliche Wette mit diesem Vogel, ne? So eine, man weiß nicht, kriegt er es hin oder nicht. Dieses Gefühl, so schlimmer kann es nicht mehr werden. Mhm. Boric ist der totale Gegenentwurf zu dem argentinischen Kettensägenmenschen, der uns ja auch unseren kleinen Arbeitstitel Kettensägen-Tango eingebracht hat. Dieser junge Boric hat einen sehr ausdrücklich sozialen Wahlkampf geführt. Er hat zum Beispiel allgemeine Krankenversicherung wieder eingeführt, solche Sachen. Er hat mehr Frauen als Männer in seiner Regierung drin. Er hat auch für die Rohstoffe, zum Beispiel für Lithium, so eine staatliche Abbaugesellschaft gegründet. Mindestlohn erhöht, 40-Stunden-Woche, Umweltschutz und Klimawandel, auch ein Thema von ihm. Chile hat über ein Drittel seiner Trinkwasserreserven, und wir haben die ja gesehen in Patagonien, ja, die sind gigantisch, in den letzten Jahrzehnten verloren, ja, durch den Klimawandel. Das heißt, Boric ist quasi der Gegenentwurf zum Radikalkapitalisten, und das ist aber wiederum genau das, was ihm hier vorgeworfen wird. Er tue zu wenig für die Wirtschaft. Mhm. Das ist halt überall das gleiche Ding.
Ja.
So, und interessanterweise, auch da sind wir dann schon fast wieder in Deutschland, abgesehen davon, er wollte eine Verfassungsänderung, hat er nicht durchgekriegt. Aber einige Mitglieder seiner Regierung waren in irgendwelchen NGOs, die wiederum Kohle vom Staat gekriegt haben. Mhm. Also, ne, wir erinnern uns an den Fall Greichen und die Grünen und irgendwelche Institute und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, ist, dass diese Wellenbewegung, hier kommt jetzt der Radikalkapitalist, dann kommt der Sozialist, mhm, die sind ein bisschen stärker als bei uns, aber in ihrer Ausprägung, mhm, sehr ähnlich.
Wir stolpern ja auch immer wieder über die First Nation, also die Ureinwohner hier jetzt in Chile. Wir haben in der letzten Folge darüber ja schon geredet. Und Santiago de Chile hängt letztendlich auch mit denen zusammen, wenn es auch ganz viele verschiedene Völker gab, weil die Spanier, als die hier ankamen, das Tambo besetzt haben. Weißt du, was ein Tambo war?
Nö.
Das war eine inkaische Herberge, also eine Herberge der Inkas, mhm, für reisende Soldaten, aber eben auch Karawanen. Und in größeren Orten am Rand saßen da die Beamten, die den Verkehr und die Warenwege reguliert haben. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil wir immer denken, ach, das sind so Jäger- und Sammlergesellschaften gewesen. Aber die Inka waren halt auch, also die sich dorthin ausgebreitet hatten und auch gekämpft haben gegen die einheimischen Indigenen, die waren halt auch hochzivilisiert auf, mhm, ihre Art und Weise.
Das haben wir in der Folge letztes Mal mit Martin Gusinde auch schon ein bisschen angeschnitten, dass sie eben nicht, wie der große Charles Darwin erklärt hat, so eine Art, ja, Zwischending zwischen Mensch und Tier waren, sondern sie waren halt anders zivilisiert, genau, aber durchaus zivilisiert.
Und das Interessante ist ja auch, dass diese Inka-Straßen mit den Tambos, die haben immer, diese Tambos kamen immer 15 bis 25 Kilometer entfernt. Also, mhm, das war sozusagen eine Herberge.
Eine Tagesreise.
Ja, eine Tagesreise mit dem Lama zu Fuß.
Mhm.
Ja, also eigentlich ganz interessant.
Mit dem Lama zu Fuß. Ja.
Ja,
ja. Ja, und die hießen auch alle Dalai.
Aber, aber ich, was ich daran so spannend finde, ist, dass die Mapuche, das sind die Indigenen, die ganz, ganz lange gegen die Spanier Widerstand hielten. Die habe ich ja im Völkerkundemuseum gestern mir angeguckt oder im Prähistorischen Museum von Santiago. Da ist es so, was die beobachtet haben, ist, die Spanier kommen mit Pferden.
Mhm.
Und dann haben die hier eine Reiterkultur, was sie vorher nicht hatten. Sie, mhm, hatten ja nur ihre Lamas, also Pferde, mhm, so, haben Pferde gezüchtet, haben so eine Reiterkultur etabliert und haben ganz viele Dinge übernommen, kulturell, die sie von den Spaniern abgeguckt haben. Und dazu gehörte eine strenge militärische Erziehung,
mhm,
und eine systematische Hassentwicklung. Also da schon an den kleinen Kindern zu erzählen, dass diese weißen Spanier da das Hassobjekt schlechthin sind. Das hat aber immerhin dazu geführt, dass die bis 1883 in Chile ihren eigenen Staat hatten.
Mhm.
Und Pinochet hat dann irgendwann gesagt, wir sind alles Chilenen, es gibt keine Ureinwohner, was nicht stimmt. Also, mhm, der ist da so konservativ drüber gegangen. Aber letztendlich führt das dazu, dass die bis heute immer noch für ihre Freiheit kämpfen.
Ja, das ist ein Punkt. Ich würde allerdings über den Pinochet jetzt nicht so ohne weiteres drüber gehen. Du warst im Prähistorischen Museum, ich war im Nationalmuseum.
Genau, und da wollte ich dich gerade fragen.
Im Hof des Nationalmuseums siehst du eine riesengroße Brille. Also ja. Jedes Glas ist für sich über einen Meter breit. Habe ich auch fotografiert, stellen wir auf Instagram, könnt ihr euch angucken. Diese Brille ist zerbrochen und beschlagen und verstaubt. Mhm. Und das ist die Brille von Salvador Allende. Mhm. Salvador Allende ist 1970 in einer freien und demokratischen Wahl, zwar nicht mit absoluter Mehrheit, aber mit der Mehrheit, so um die 36%, gewählt worden und war Marxist. Man muss sich das vorstellen, Richard Nixon, / Watergate, wahrscheinlich einer der größten Gangster die im Weißen Haus waren.
Ja.
Wie hieß sein Sicherheitsberater?
Ach, das wusste ich.
Wurde neulich sehr gefeiert.
Kissinger.
Henry Kissinger. Ja, es war noch gar nicht lange her, da war Kuba, die Kuba-Krise gewesen. Die Russen hatten also quasi im Vorgarten Amerikas einen potenziellen Stützpunkt. So, und jetzt gab es diese Domino-Theorie, dass wenn der sehr charismatische Allende jetzt auch quasi überläuft zu den Russen und dann kippt das so ein Land nach dem nächsten und alles wird im Hinterhof der Amerikaner wird russisch. So, und wenn es damals eine totale Paranoia gab, dann war es die Russenparanoia.
Ja.
Und es ist völlig unbestritten, dass Kissinger mit CIA-Hilfe erst versucht hat, den Kongress hier in Santiago davon zu überzeugen, dass man Allende nicht wählt. Mhm. Weil wenn einer nicht die absolute Mehrheit hat, dann wählt der Kongress meistens den, der die meisten Stimmen hat. Das gehört sich halt so.
Ja.
Das sollte verhindert werden. Das war Plan 1. Hat nicht funktioniert. Allende ist trotzdem Präsident geworden. Und dann gab es halt Plan B, dass man mit Hilfe der Militärs versucht hat, halt einen Militärputsch zu lancieren. Und das ist dann auch gelungen. Und diese zerbrochene Brille, das ist praktisch aus den letzten Stunden Allendes. Angeblich ist es seine Brille. Mhm. Und Allende hat damals, 11. September 1973, eine wirklich legendäre Rede gehalten. Man kennt ja diese Reden, so Mahatma Gandhi, Martin Luther King und solche. Ja. Und Allende hat die Rede gehalten, so von wegen, ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Mhm. Die ersten Radiostationen sind von den Militärs besetzt. Das kann nicht mehr lange dauern, marschieren sie hier auch ein. Es ist nur einem sehr, sehr plietschen Kollegen überhaupt zu verdanken, dass diese Rede aufgezeichnet und der Nachwelt erhalten wurde.
Kann man die
Klammer
hören?
Auf, die kann man hören auf YouTube als Lehrmaterial übersetzt, als Lehrmaterial damals in DDR-Schulen, wie der böse kapitalistische Imperialismus den sozialistischen, marxistischen und so weiter Triumph niederknüppelt. Ein tolles Propagandamaterial, jetzt mal rein Honecker-technisch gesehen. Stimmt ja einfach auch.
Ja.
So, und Kissinger spielt da eine sehr, sehr unrühmliche Rolle.
Ja.
Also du kannst nicht auf der einen Seite die Demokratie und den Wettbewerb feiern und dann ein demokratisches Ergebnis einfach mit dem Militärputsch, den du lancierst, bekämpfen.
Nee.
Das einfach nur zu den vielen, vielen Lorbeerkränzen oder Bündeln, die über Henry Kissinger ausgeschüttet werden. Achtung, der Mann war auch deswegen außenpolitisch so lange im Amt und so wichtig, weil er halt eben auch ein ganz eiskalter Machtpolitiker war und Allende war dann auch wirklich wenig später tot und dann begann die Militärära.
Und Allende war, der war sehr wichtig, ne? Der hat zu seiner Zeit hat er dafür gesorgt, dass die Löhne der Arbeiter und Angestellten erhöht werden, dass die Kinder eine Schulbildung kriegen und eine Grundversorgung gegeben ist und hat dadurch die Kindersterblichkeit auch gesenkt.
Ja, genau.
Und das, was ich daran interessant fand, was mir dann wieder einfiel tatsächlich, Erich Honecker ist in Santiago de Chile gestorben.
So, Margot auch. Also, ne, die sind beide nach Chile.
Ja.
Das waren die alten Verbindungen.
Die alten Seilschaften.
So, genau. was mir noch wichtig ist, wir sind einen Abend ausgegangen und zwar zu einem Festival Noche Indie. Ein bisschen übertrieben. Es war halt so eine richtig ordentliche, olle Musikspelunke.
Ja.
In einer guten Bühne mit einem durchaus tanz- und johlbereiten Publikum. Wir gucken mal, Kriegen wir hier ein Audio drunter? Hallo Amadeus. Shoutout an Amadeus, der alle unsere Folgen produziert. Ich schicke dir mal den Audio-File und du kannst ja hier mal ein bisschen was drunter legen. Es genau. gab drei Bands, die ich alle auf YouTube nicht gefunden habe. Spaceman, Narc und Valpo City Cops. Insider wissen, was mit Valpo City Cops gemeint ist. New York City Cops, ein Titel von den Strokes. Die haben die Strokes nachgemacht. Den fandest du nicht so gut.
Nee, fand ich nicht so gut.
Du fandest die davor besser.
Genau. Und das
Tributo Interpol. Also die haben alte Interpol-Sachen gespielt. Und ganz am Anfang, das war eine ziemliche Schlafmütze, die haben die Killers gecovert. Naja. So, da sind wir bis um 13:30 rausgewankt und hatten eigentlich einen ganz vergnüglichen Abend.
Ja, was ich noch spannend finde, ist tatsächlich, ich habe ja eben erzählt, dass diese Mapuche-Urbevölkerung noch bis 1883 einen eigenen Staat oder ein eigenes Land hatte. Die sind dann wie überall anders auch in Reservate verdrängt worden, verarmt und haben hohe Kriminalitätsraten. Aber interessanterweise sind auf den Gebieten, die dann eingemeindet wurden zu Chile, da sind jetzt die Deutschen, weil wir haben ja schon kommen englischer Einwanderer, baskischer. Jetzt hattest du da eben den Kroaten.
Katalan.
Genau. Und da in diesen Gebieten sind sehr viele Deutsche. Da bin ich sehr gespannt, ob ich da noch irgendwas höre oder sehe.
Wo du gerade über Deutsche redest, ich habe mal wieder, und ich versuche mich ja dagegen zu wehren, weil ich es auch ein bisschen billig finde, aber dann doch so ein bisschen Nationalscham entwickelt in den letzten Tagen, weil in dem sehr netten kleinen Hostel, in dem wir hier wohnen, gar nicht teuer, relativ simpel. Wir hängen viel hier im Innenhof, trinken Wasser und Kaffee und arbeiten und haben von Santiago noch gar nicht so viel gesehen. Wir werden jetzt gleich mal diesen Berg erklimmen, wenn wir hier mit Podcasten fertig sind. Ich hatte hier echt so kurze Anwandlungen, Landsleute zurechtzuweisen, weil die sehr laut und sehr muffelig sich über jeden Scheiß beschwert haben. Das Frühstück sei nicht rechtzeitig geliefert worden, obwohl sie irgendwie doch ewig lange Zeit hatten bis zu ihrer Abfahrt. So sehr von oben runter, sehr unfreundlich mit den Menschen. Und man merkte hier bei den Chilenischen, das sind ja im Wesentlichen Frauen, die das hier betreiben, die sind extrem höflich und denken sich dann auch so huch, und gehen dann so auf Distanz. Und ich dachte mir nur, könnt ihr einfach mal so ein ganz klein bisschen Lautstärke runterdrehen und ein bisschen Zugewandtheit dazu. Also es war so echt, es waren so die hässlichen Deutschen.
Bah. Gibt's nicht nur hier, ne?
Nein, um Gottes Willen, das will ich auch nicht sagen. Ich will auch diese Nationalstereotypen, finde ich auch doof, aber ich habe in dem Moment so in mir gemerkt, so boah, ihr seid mir als Landsleute peinlich.
Ja, was da dann sicherlich auch noch eine Rolle spielt, du verstehst die Sprache halt, du verstehst die Mimik, die Gestik und so weiter. Ne? Das ist
der Deutsche.
Das macht natürlich mehr aus, als wenn jetzt sich ein Engländer so verhalten würde. Da würdest du vielleicht nicht ganz so viel mitkriegen und es wäre dir nicht ganz so peinlich. Ich glaube, das hat auch noch, also dass das mit reinspielt.
Okay.
Ich finde das sehr interessant, dass ich den Eindruck habe, hier sind sehr viele ältere Paare unterwegs und ich frage mich immer, ob die auch so wie wir jetzt die Kinder aus dem Haus, neue Reisezeiten.
Denk schon.
Wahrscheinlich.
Ich denke schon, also, weil das ist ja jetzt auch alles nicht so ungewöhnlich, was wir machen.
Nö.
Und ich glaube, Santiago de Chile ist auch mit Patagonien dahinter. Und das ist ja der größere Teil von, der kleinere Teil von Patagonien. Ja. Aber Chile fühlt sich halt, es ist sicherer im Sinne von, du hast diese Rieseninflation nicht, du musst nicht immer irgendwelche Generalstreiks befürchten, den wir ja auch mitgekriegt haben. Chile war immer das am weitesten entwickelte Land in Südamerika. Ja. Haben jetzt übrigens auch Ärger mit den Narcos, also mit den Drogenkartellen, die sich hier
Venezuela
breit machen und die Geflüchteten aus Venezuela, die alle vor dem durchgeknallten Maduro das Weite suchen. Also es ist alles hier in Bewegung. Übrigens sehr, sehr legendär hier die Graffitis, die wirklich
absolut
über viele, viele Hauswände gehen. Wie sagt man, gutes Zeug.
Es ist sowieso eine ganz spannende Mischung, finde ich, in dieser Stadt aus so alten Gebäuden, die so ein bisschen ja, spanisch anmuten, also Altstadt. Dann hast du aber auch so Kirchen oder Gebäude, die aussehen wie Kirchen, aber verlassen sind, also jetzt eine Ruine eher darstellen. Neben so ganz kleinen, süßen Häuschen und dann wieder so, ich nenne das ja immer sozialistische Architektur, das ist bestimmt falsch, aber das ist eher so ein bisschen sehr nüchterner Style.
Und sie haben eine Menge Wasserwerfer hier auch immer mal wieder rumfahren. Also hier, wo wir wohnen, in diesem Viertelchen, im Univiertel, da sieht man doch schon eine ganze Menge junger Leute.
Ja.
Gestern habe ich im Park eine Rap-Battle gesehen. Wir haben am Abend vorher so eine spontane Queer-Party gesehen, genau, im Park. Da waren bestimmt 100 Leute, die Musik gemacht haben, mhm, und. Es ist kreativ, künstlerisch und so weiter, aber man hat auch das Gefühl, es brodelt was. Mhm. Also irgendwas rottet sich zusammen. Mm. Diese jungen Leute sind hier sehr, sehr politisiert, habe ich den Eindruck. Ja, auch so Dichterlesungen, so viel so alternative, so Work-Cafés.
Auch wo Tattoos, man ne?
Auf denen ganz so, viel. Hm? Ja gut, ich weiß nicht, was man aus Tattoos ableiten kann.
Naja, das doch, müssen wir Paul fragen. Da stehen auch manchmal, also es laufen auch viele rum, die irgendeinen Slogan oder so.
Ja,
aber
ja,
da müssen wir Paul fragen, hast du völlig recht. Aber so, kommen wir doch mal zu uns. Und ich mache hier einen kleinen Shoutout, weil der, glaube ich, ganz gut passt. Und kleine Werbung für meinen Kriegerinnen-Workshop Ende April, Anfang Mai, wo es ja um die Präsenz von Frauen geht und Grenzen setzen. Und wer bin ich eigentlich als Frau? Was habe ich für Bedürfnisse? Und da sind wir genau bei dem Punkt, weswegen wir ja jetzt so ein bisschen Zeit Me-Time machen voneinander, mhm, nämlich die Kinder aus dem Haus, die Rolle der Mutter, Versorgenden, Vater, Versorger. Einheit hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt sind wir wieder so das Paar, mit dem, als dass wir mal gestartet sind. Mhm. Und dieses, wer will ich denn jetzt eigentlich sein oder wer bin ich jetzt in diesem dritten Lebensdrittel, das ja heißt, die Kinder aus dem Haus. Ich werde irgendwann mein Buch da veröffentlichen. Ich arbeite. Aber wer bin ich denn? Was bin ich denn wirklich? Und was will ich denn? Und wer sich jetzt angesprochen fühlt von unseren HörerInnen, es gibt diesen wunderbaren Workshop, den ich mit Annika zusammen mache, wo es um den Archetyp der Kriegerin geht. Und da geht es genau um diese Themen, nämlich wer bin ich jetzt, nachdem die Familie mich in dem Sinne nicht mehr so braucht.
Und wer bist du?
Ja, das versuche ich immer weiter rauszufinden. Und ich glaube, hormonell kann man das ja durchaus erklären, mhm, dass bei Frauen das Östrogen runtergeht und mhm, das Testosteron, das Frauen ja auch haben, bestehen bleibt. Das heißt, von dem Gedanken aus kommt diese männliche, eher zielorientierte, eher wer bin ich, wo stehe ich, hier ist meine Grenze, da ist mein Nein und so mehr zum Vorschein. Mhm. Und gleichzeitig stelle ich aber fest, dass ich so gefangen bin, eigentlich immer noch so ein bisschen in meinen alten Rollen mit dir. Und ich glaube, da kann ich ganz gut mal so eine Auszeit brauchen, um mir da mal ein bisschen bewusster zu werden.
Kannst du mal diese Rolle, ohne dass du zu viel verrätst, aber kannst du mal so ein Merkmal dieser Rolle beschreiben, damit ich das nachvollziehen kann? Oder vielleicht auch unsere Zuhörenden. Also wo denkst du dir, scheiße, was habe ich denn da schon wieder? Oder warum mache ich das?
Ich merke, dass ich da manchmal so die Planung dieser Reise dir so überlasse. Und dann für mich aber auch feststelle, ist das überhaupt, was ich jetzt möchte? Also mhm, jetzt mal als Beispiel, du mhm, möchtest gerne noch Machu Picchu sehen. Mhm. Ja, das liegt ja nun relativ hoch und ist auch auf jeden Fall spannend. Ich finde das auch sehr spannend, aber ich weiß nicht genau, ob das auch meins ist oder ob ich nicht einen ganz anderen Fokus habe. Ich habe mich ja sehr, sehr wohl gefühlt in Torres del Paine mit der ganzen Natur und den mhm, Viechern, die da rumlaufen. Und das ist in Machu Picchu natürlich auch so. Da ist ja jetzt auch keine Großstadt.
Entschuldigung, du wolltest nach Machu Picchu. Sorry, also einfach nee, nur mal so fürs Protokoll.
Nein, du wolltest dahin. Das war von Anfang an immer dein Plan.
Okay.
Nicht Nicht also ich nicht, nicht, sondern ich ja, habe gesagt, okay, okay, ja, okay. Klar, finde ich eine gute Idee.
Genau, also ich kann mich nicht erinnern, dass du das in Frage gestellt hast.
Nee, ich habe es auch nicht in Frage gestellt, das meine ich ja. Und jetzt, das ist so der Punkt, wo ich vielleicht jetzt nicht Machu Picchu, das finde ich wirklich selber auch sehr spannend, aber wo ich merke so, bei manchen Entscheidungen, du möchtest gerne dahin, ich möchte irgendwo anders hin. Und dann sage ich oft, ja, okay, dann fahren wir eben dahin, wo du hin möchtest. Und das ist jetzt gerade ein schöner Moment, um mal zu sehen, wo ich eigentlich hin möchte oder was mich jetzt gerade, für mich jetzt gerade wichtig ist.
Und wo möchtest du hin?
Das verrate ich nicht, das verrate ich erst in den nächsten Folgen.
Okay, es wird also irgendwo draußen sein. Das Ganze ist ja dadurch noch ein wenig angeheizt, weil du mit großer Wahrscheinlichkeit deinen Geburtstag alleine verbringen wirst.
Ja.
Mitte Februar. Wir sind jetzt schon auseinander. Wir können euch allerdings doch nicht sagen, wie es ist. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Aber du wirst deinen Geburtstag alleine verbringen. Ist das schlimm? Ist es immerhin dein 60. Das darf ich verraten. Meiner kommt ja dann auch. Also ist das so eine Überlegung, wo du dir denkst, boah, scheiße, das ist jetzt ärgerlich, oder findest du es vielleicht ganz sexy? Also
nee, tatsächlich fehlt mir was in dem Fall. Aber das kann ich auch nur so lösen, dass ich vielleicht einen kleinen Zoom mache und meine ganzen liebsten Freundinnen, Söhne und so weiter einlade und die dann zumindest online irgendwie treffe.
Okay, aber das geht dir, also das atmest du jetzt nicht so weg.
Nee.
Geht dir nah.
Ja.
Gut.
Das hat sicherlich auch mit Erwartungen zu tun, dass ich irgendwie eine andere Erwartung daran hatte an diesen 60. Geburtstag.
Ja, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe schon häufiger meine Geburtstage allein verbracht.
Ja, aber das bist du.
Ja,
ne?
Ich sag,
du
ich findest
es
sagen.
Nicht
also
schlimm. Für mich ist es schlimmer.
Für mich ist das irgendwie nicht so ein Ding. Ja, was ich vorhabe, weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Ich finde auf jeden Fall die Atacama-Wüste spannend. Und zwar nicht nur die touristischen Highlights. Da übrigens auch viele Indigene, die da unterwegs waren. Da ist auch eines der größten, ich glaube sogar die größte Kupfermine der Welt. Mhm. Das ist ein dermaßen großes Loch. Ich glaube, das kannst du irgendwie aus dem Weltall aussehen. Mhm. Und das würde ich mir einfach auch mal gerne auch so als Journalist angucken, da mal so drumrum fahren.
Hast du da eine Idee, wie was das so an Kilometer
kann ich alles,
Entfernung
ist? Kann ich alles hoffentlich hinterher berichten. Und das ist halt wieder so ein Thema, was wir delegieren. Ne? Mhm. Also wir brauchen Kupfer für unsere Elektroautos, für unsere Windräder, für unsere Energiewende und. Deutschland hat kein Kupfer, wir haben halt nur Kohle. Wenn wir was mit Kupfer machen, dann recyceln wir das im besten Fall. Aber in Wirklichkeit entstehen hier die Löcher in der Natur, mit denen wir dann irgendwie Dinge machen. Mhm. Ne? Wir lagern die Umweltschäden aus.
Ja.
Und das wollte ich mir einfach mal anschauen, so wie fühlt sich das an, weil ich, ne, es ist Workation. Ich bin ja auch als Journalist unterwegs und nicht nur als Tourist. Ja, und wie organisieren wir das? Du hattest dich bereit erklärt, die nächste Folge, also am kommenden Freitag, was der 23. Februar sein müsste, zu berichten. Mhm. Und ich dann in der Woche drauf, das wäre der 1. März. Wir wissen beide nicht, was wir machen.
Nee.
Und wir wir bestreiten die Folge jeweils ganz allein.
Genau.
Du erzählst, wie deine Woche war. Ich habe dann zwar 2 Wochen, aber du hast dafür eine Woche länger frei.
Ja.
So. Und dann am 8. März, was wahrscheinlich auch wieder ein Freitag ist, da
werden wir uns wieder treffen.
Sind wir wieder zusammen und erzählen euch, wie es denn so war. Es sei denn, Susa hat sich einen Ländenschutz umgewickelt und ist mit irgendwelchen Indigenen jetzt trommelnd im Urwald geblieben, voll auf Ayahuasca. Und ich habe beschlossen, auf meine alten Tage vielleicht doch noch Bergarbeiter zu werden und Kupfer aus der Wüste zu kloppen. Beides relativ unwahrscheinlich. Was wünschst du mir für meine kommenden 2 Wochen?
Ich wünsche dir, dass du deine Dämonen besser annehmen kannst und entspannt zu mir zurückkehrst. Und für mich wünsche ich mir, dass für mich ist das ja eine Herausforderung, weil ich im Gegensatz zu dir kein Spanisch spreche und auf dem Land eher wenig Englisch gesprochen wird. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass mein Übersetzungsprogramm im Handy funktioniert. Und ja,
hab sowas auch noch nie gemacht. Also so, ich bin in Europa reise ich alleine, kein Problem. Aber jetzt schon so ein bisschen weiter weg und alleine reisen und ohne die Sprache zu können. Also für mich wird das auf jeden Fall eine Herausforderung. Bin sehr gespannt, was mir alles so begegnet. Aber was ich wahrnehmen kann, ist, dass ich mit den Menschen hier, egal wer das ist, mit einem Lächeln und so immer weiterkomme und die auch ganz wahnsinnig hilfsbereit sind und dann auch mit Händen und Füßen und ich weiß es nicht, ich dann am Ende doch immer dazu komme, das zu regeln, was ich da regeln will. Also mal gucken, was mich so erwartet. Und bei dir, was denkst du?
Ich hoffe, dass du in deine Selbstständigkeit kommst und aus dieser Komfortzone, in der du dich für mein Empfinden doch sehr, sehr stabil eingerichtet hast. Niemand hält dich davon ab, Spanisch zu lernen.
Nee. Und tue ich ja schon. Aber
da sind wir ungefähr genau gleich. Also die Startbedingungen waren genau gleich. Und dass sich das dann irgendwie unterschiedlich entwickelt hat. Woher kommt das? Und ich bin so froh und glücklich für dich, dass du in deine Autonomie finden wirst, weil du da reinfinden musst. Und in Chancen denken, in Lösungen denken. Und ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten Wochen noch zusammengeblieben wären, das wäre nicht gut geendet. Und wir haben das, glaube ich, noch relativ früh, bevor es so anfing, wirklich giftig zu werden, gemerkt. Und du hast dir ja ganz von Anfang auch gewünscht, raus aus den Rollen oder neue Rollen.
Das habe
Rollen.
Ich mir zu Silvester schon gewünscht.
Ganz genau. Und hey, das ist es. Ja, das sind neue Rollen.
Ja.
Und ich finde es großartig, weil wir werden beide irgendwie etwas lernen und uns irgendwie entwickeln und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernen. Und ey, ich finde, das ist eine Riesenchance. Und also, die nächsten 2 Wochen werdet ihr jeweils ein Solo hören. Nächsten Freitag Suse, übernächsten Freitag mich und in 3 Wochen uns wieder zusammen. Wir wünschen euch einen nicht mehr ganz so kalten Winter. Weisen noch auf unsere Mittwochsfolgen hin, wo wir ja, um uns diese Auszeit zu ermöglichen, ganz viele Gespräche mit krebsbetroffenen Ärzten, Lösungsmenschen geführt haben, die, glaube ich, wirklich echt Mut machen. Und am kommenden Montag, wenn mich nicht alles täuscht, eine Sonderfolge mit Paul, mir und dem geschätzten Kollegen Jan Jessen zum 2. Jahrestag des Ukraine-Krieges, des Beginns, des Überfalls von Putin auf die Ukraine. Und da wird der gute Jan, der ganz häufig schon in der Ukraine war, berichten, was in diesem Land los ist und wie es da weitergeht. Natürlich auch immer unter der Fragestellung, was ist, wenn dieser Idiot Trump wieder ins Weiße Haus zieht.
Und wenn euch die liebe Hörerinnen, die Kriegerin interessiert, dann geht mal auf meine Homepage, da unter Suse Schumacher in einem Wort.de. Da findet ihr unter Workshops alles Wichtige zur Kriegerin. Und wir haben noch ein paar Plätze und ich freue mich auf eure Resonanz.
Packen das auch in die Shownotes.
Ja.
Mit der Kriegerin.
Lasst euch überraschen. Ich bin auch gespannt, wie das alles so wird.
Halleluja, hasta la vista und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.